Einen wunderschönen guten Morgen an alle hier im Gemeindehaus und an alle zu Hause. Ja, beginnen möchte ich nach dem üblichen Dank an den Bruder Mark Copeland für die Struktur der Predigt. Beginnen möchte ich mit einem Zitat von Mark Twain. Die meisten Menschen stören sich an dem in der Bibel, das sie nicht verstehen. Aber mir ging es immer so, dass mir das am meisten Schwierigkeiten bereitet, dass ich verstehe. Also noch einmal, die meisten Menschen stören sich an dem in der Bibel, das sie nicht verstehen. Aber mir ging es immer so, dass mir das am meisten Schwierigkeiten bereitet, dass ich verstehe. Ich finde, das ist ein ganz guter Start für ein weiteres Kapitel mit dem Thema Meine Bibel und ich. Denn wenn ich tatsächlich meine Bibel öfter zur Hand nehme, als sie jetzt vielleicht am Sonntag hierher zu schleppen oder wenn ich jetzt zu Hause bin, naja, vielleicht liegt sie dann einfach nur immer im Regal. Aber wenn ich mehr tue als das, dann ja, lese ich in der Bibel und stehe ja auch vor der Frage, wie gehe ich mit ihr um? Was verstehe ich? Und was tue ich damit? Vor 14 Tagen haben wir vom dritten Teil dieser Reihe, warum ich der Bibel glaube, gehört. Da sind wir nicht ganz fertig geworden und von daher ist jetzt der erste Punkt heute auch noch zu dem Thema, warum ich der Bibel glaube. Da haben wir dann noch A und B unter dem Punkt und kommen dann zu dem zweiten Punkt heute, warum ich die Bibel liebe. Warum ich die Bibel liebe, warum ich sie schätze. Fangen wir gleich an. Punkt Nummer 1, also warum ich der Bibel glaube. Und da gibt es auch die wichtigen Informationen aus der Archäologie. Eine interessante Wissenschaft. Aber wieso können denn Belege aus der Archäologie für uns, also aus christlicher Sicht, wieso können die interessant sein? Weil die Bibel eben kein Märchenbuch ist, sondern ein geschichtliches Buch. In der Bibel wird von Menschen erzählt, die tatsächlich gelebt haben. Es wird von Nationen berichtet, die existiert haben. Und von Ereignissen, die tatsächlich stattgefunden haben. Und so hat die Archäologie immer und immer wieder dies auch durch die Funde bestätigt, wenn Namen gefunden wurden, die früher unbekannt waren. Und dann hat man gedacht, ach, das, was in der Bibel steht, haben wir sonst nie etwas von gefunden. Und so hat die Archäologie vieles bestätigt. Wir dürfen an der Stelle natürlich auch nicht die Archäologie als etwas dann gebrauchen, was sie dann alles Schönes beweist für uns. Weil jemand anders hat einen archäologischen Fund und legt den ganz anders aus. Versteht ihr? Also wie mit vielem im Leben, wenn viele Fragen da sind, dann informiere ich mich. Und dann habe ich Informationen von der einen Seite, Informationen von der anderen Seite und dann wäge ich auch ab und bilde mir dann eben eine Meinung dazu. Also mein Ergebnis an dieser Stelle ist, ich will auch gar nicht weiter drauf eingehen. Es gibt da ganz interessante, ganz gute Literatur, auch auf Wort und Wissen sei an dieser Stelle hingewiesen. Ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern, die aus christlicher Sicht eben die Schöpfung und alles, was damit zusammenhängt, betrachten. Sehr interessant. Also mein persönliches Ergebnis ist, die Archäologie hat viele gute Bestätigungen gebracht von eben geschichtlichen Ereignissen, Namen, Menschen. Und das hat mein Vertrauen grundsätzlich in die Bibel als geschichtlich zuverlässig auch bestätigt, unterstützt. Ein anderer Punkt, den ich auch öfter gehört habe, ihr vielleicht auch, ist die Überlieferung der Bibel. Wir haben ja keine Originalschriften, keine Originalmanuskripte und daher ist die Bibel nicht glaubwürdig. Das ist aufgeschrieben und heute ganz anders und auf dem Weg wurde ganz viel hinzugefügt oder weggelassen oder. Also so etwas ist in vielen Köpfen drin. Aber es ist eben bei den Menschen ganz besonders drin, die sich nicht informieren. Normalerweise gibt es das sogenannte Sommerloch in der Presse, wenn es wenig zu berichten gibt. Und ganz typisch ist in diesen Zeiten, dass irgendwelche Berichte aufgegriffen werden und so aufreißerisch aufgemacht werden. Und das hat es über die Jahre immer wieder gegeben in manchen Zeitschriften. Irgend so etwas wie die Arche Noah wurde gefunden oder es wurde bewiesen, dass oder. Und wenn wir uns dann mal die Mühe machen, so einen Artikel zu lesen und dann ein bisschen zu hinterfragen, dann fällt dieser Artikel wie ein Kartenhaus in der Regel zusammen, weil er schlecht recherchiert ist und genau diese Dinge einfach falsch geschrieben werden und weil es auch ein Stück weit dem Zeitgeist entspricht. Okay, aber die Glaubwürdigkeit der Manuskripte des Neuen Testaments. Manuskripte sind eben Kopien der Originale. Irgendwann hat ja Paulus mal die Briefe aufgeschrieben. Irgendwann hat Matthäus einmal das Evangelium, die gute Botschaft aufgeschrieben und alle Schreiber des Neuen Testaments. Und da drängen sich dann natürlich auch Fragen auf, wie ist das jetzt? Die Briefe hat dann jemand kopiert und weiter kopiert. Also sind da Fehler passiert beim Kopieren? Oder haben diejenigen, die kopiert haben, ihre eigenen Gedanken hinzugefügt? Es gibt bei der Beurteilung von historischen Dokumenten bestimmte Testfragen. Es gibt ja andere, es gibt ja nicht nur die Bibel als antikes Dokument, sondern auch Schriften von Julius Caesar zum Beispiel, der über den Gallischen Krieg, De Bello Gallico, geschrieben hat. Im ersten Jahrhundert vor Christus und das nehmen wir ja auch heute als geschichtliche Tatsache wahr. Julius Caesar, De Bello Gallico, habe ich in der Schule übersetzen dürfen. Im Lateinunterricht hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Aber gut, wie zuverlässig ist das, was wir heute vorliegen haben? Von Julius Caesars Schrift haben wir auch kein Original. Oder von Tacitus, einem Geschichtsschreiber, von seinen Annalen haben wir auch kein Original. Es werden dann Fragen gestellt wie viele Kopien gibt es eigentlich? Und auch wo wurden diese Kopien gefunden? Weil wenn ich Kopien aus ganz verschiedenen Orten oder sogar Ländern habe, dann kann ich ja auch nachvollziehen, okay, wie hängen die zusammen? Sind die eigentlich gleich? Das, was dort gefunden wurde, steht da mehr als das von einem anderen Fundort. und natürlich auch, wie viel Zeit ist vergangen zwischen den ältesten Kopien, die wir haben, und den Originalen. Also, wie viele Kopien? Von Caesars Gallischem Krieg gibt es wohl ungefähr 10 Kopien. Also von diesen ganz alten Kopien, natürlich nicht von dem heutigen gedruckten, aber von den alten Manuskripten, also 10 Kopien. Von den Annalen von Tacitus gibt es 2 Kopien. Gut, dann gibt es auch Schriften von Sophokles, da gibt es 100 Kopien, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Aber vom Neuen Testament gibt es mehr als 5000 Kopien. Vom Neuen Testament oder von Teilen des Neuen Testaments. Also gar kein Vergleich mit anderen antiken Dokumenten. Oder auch, wo wurden Kopien vom Neuen Testament gefunden? Sie wurden gefunden in Ägypten, in Palästina, in Syrien, in der Türkei, in Griechenland, in Italien. Und das erschwert doch eine Bearbeitung dieser Kopien beträchtlich. Denn dann kann ich sie vergleichen. Es ist ja nicht nur eine Kopie. Die Kopie wird ja wieder kopiert und wieder kopiert. Und wenn ich dann Hunderte, Tausende von Kopien habe, dann kann ich sie vergleichen. Und die Unterschiede zwischen den Kopien im Neuen Testament beträgt nur 0,5%. Also 99,5% ist gleich. Im Vergleich zu 5% für die Ilias von Homer zum Beispiel. Oder der andere Punkt, wann wurden die Kopien verfasst? Also nochmal zurück zum Gallischen Krieg, erstes Jahrhundert vor Christus. Und wann wurden die Kopien verfasst, die wir also als quasi Originale haben? 800 Jahre später. Das heißt ja nur, dass all die Kopien in der Zwischenzeit verloren gegangen sind. Von Tacitus genauso, mindestens 800 Jahre dazwischen. Bei Livius, einem römischen Geschichtsschreiber, da sind es nur 350 Jahre, aber da liegt auch nur ein kleiner Teil vor. Beim Neuen Testament gibt es für kleine Teile, gibt es Funde, die sind nur 50 bis 100 Jahre alt, also vom Original entfernt. Und das ganze, komplette griechische Neue Testament, da sind nur rund 300 Jahre dazwischen. Also das heißt ja nur, dass diese Kopien von diesen 300 Jahren halt verloren gegangen sind, kaputt gegangen sind. Das war ja nicht Material, wie wir es heute haben und schön sicher steht es im Regal und in einem Haus, sondern es ist halt eben auch Material, Papyrus, das dann irgendwann auch zerfällt, wenn es nicht gut gelagert wird und so weiter und so fort. Also wir haben heute ein Dokument mit dem Neuen Testament, wenn es sich dabei um weltliche Schriften handeln würde. Also irgendein Philosoph oder irgendeine andere Geschichtsschreibung. Da würde überhaupt niemand darüber nachdenken, die Echtheit oder die Zuverlässigkeit dieser Überlieferung in Frage zu stellen. Also es lohnt sich so ein ganz klein bisschen, sich damit zu beschäftigen. Ich finde das immer wieder überwältigend, diese Belege, die Zuverlässigkeit der Bibel zeigen. Und wenn man da noch ein bisschen weiter gräbt, wie das, mit welch einer, da hat man sich ja nicht nur hingesetzt und ach, ich schreibe das mal eben ab, sondern die Schriftgelehrten, die das gemacht haben, für die war das etwas Heiliges, etwas Besonderes, Gottes Wort zu kopieren, Buchstabe für Buchstabe. Also, ja, das ist, ich finde das wunderbar. Ich hoffe, euch macht das auch so viel Freude, das zu wissen, dass wir ein tolles Fundament haben, dass wir uns darauf verlassen können, was wir in der Bibel lesen. Okay, Punkt Nummer 2. Warum ich die Bibel liebe. Also ich lese die Bibel und glaube einerseits daran, dass sie eben zuverlässig ist. Und darüber hinaus schätze ich die Bibel, weil es für mein Leben kein wichtigeres Buch gibt. Wenn ich auf Reisen gehe, dann ist sie selbstverständlich mit im Gepäck. Und ich lese in der Bibel möglichst jeden Tag und möchte gerne mit den Worten des Psalmist übereinstimmen, Psalm 119, Vers 97, wie liebe ich dein Gesetz. Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Ja. Und ein ganz kleiner Exkurs und ein Ausblick auf die Predigt-Nachbesprechung. Ich möchte gerne mit den Worten des Psalmists übereinstimmen. Aber leider ist das nicht immer so. Und vielleicht hilft euch an dieser Stelle zu verstehen, was ich meine. Ich liebe meine Frau. Und ich liebe meine Kinder. Aber wie ist das, wenn du etwas liebst, etwas sehr schätzt? Ist das immer gleich? Ist das immer, oder es wird einfach, wenn man verheiratet ist, automatisch, es wird halt immer schöner. Es wird jeden Tag, ist das schöner, neben deiner Frau aufzuwachen und denkst dir, es gibt nichts Schöneres und himmelhoch jauchzend. Okay, hier ist das, hat das Märchen ein Ende. Also nein, das ist nicht immer so. Auch in unserer Ehe gibt es ein Auf und Ab. Und ich bin sicher, dass meine Kinder auch mit ihrem Papa nicht immer zufrieden sind und denken, ja. Und manchmal fühle ich mich auch meiner Frau näher als an anderen Tagen. Und wie ist das, wenn ich dann auch merke, dass ich mich vielleicht ein kleines bisschen entfremdet habe, dass es heute ganz anders ist? Das geht ja auch manchmal schleichend. Dann versuche ich, wenn ich das merke, meiner Frau wieder näher zu kommen. Da muss ich ein wenig daran arbeiten. Hört sich blöd an in dem Zusammenhang, tut mir leid, aber ja, ich muss investieren. Und manchmal geht mir das auch mit der Bibel so. Es gibt dann Tage, wo ich nicht lese, weil ich auch einfach keine Lust habe, ganz was anderes im Kopf habe und. Heißt natürlich nicht, dass ich Gottes Wort dann nicht mehr liebe, aber wenn ich nicht investiere, dann ist wie wenn ich in meine Ehe nicht investiere, dann merke ich, dass die Liebe doch ein wenig erkaltet. Und so geht es mir mit Gottes Wort auch. Und natürlich geht es nicht nur um das Bibellesen. Jakobus schreibt ja, ihr sollt nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter. Wenn ich nur die Bibel lese und dann gehe ich meines Weges und tue, was mir so gefällt, dann nützt mir natürlich Gottes Wort nicht viel. Also Hörer und Täter sein. Und wenn jemand sagt, naja, ich bin eher fürs praktische Christentum, ich bin nicht so fürs Lesen, ja, der findet sich vielleicht mal an einer Stelle wieder, dass ihm die Wegweisung fehlt, dass ich dann etwas so tue, wie ich es mir halt überlege. Aber die Richtschnur ist ja Gottes Wort. Also darüber möchte ich mich gerne mit euch nachher auch austauschen. Wo stehe ich zurzeit? Bin ich mehr Hörer oder Täter des Wortes? Oder weder noch? Und wie gehe ich damit um? Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wenn dir immer jemand erzählt und vorschwärmt, ach, die Bibel ist so wunderbar Und ich lese jeden Tag 2 Stunden da drin, eine morgens, eine abends, mittags bete ich noch 1 Stunde. Dann ist das ja ganz wunderbar. Aber so richtig ermutigen tut mich das nicht. Mich ermutigt dann auch eher, wenn ich von den Kämpfen meiner Geschwister höre oder wenn ich merke, huch, es geht nicht nur mir so, Schwierigkeiten mal zu haben. Und dann möchte ich ja wissen, wie hast du dazugelernt? Wie bist du aus diesem Tal herausgekommen? Und dieser Austausch, diese ehrliche Selbsteinschätzung, das möchte ich gerne mit euch nachher auch erleben. Aber zurück zu dem Punkt, warum schätze ich die Bibel so sehr? Weil ich durch die Bibel neues Leben gefunden habe. Denn das Thema der Bibel ist Gottes Plan von der Erlösung der Menschheit von der Sünde. Und das beginnt schon im ersten Buch der Bibel, wo wir vom Sündenfall lesen können. Und die Schlange, ganz raffiniert, der Satan, kommt dann zu Eva und bringt alles in Gang. Und dort lesen wir ja, dass es dann heißt zu dem Satan, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Und wo dann im 12. Kapitel in Genesis zu Abraham gesagt wird, in deinem Nachkommen, da wird Segen sein, ich werde alle Nationen segnen. Und im Neuen Testament lesen wir von dieser Erfüllung in Jesus Christus. Und diesen Bogen alleine zu sehen und zu lesen zu dürfen, ist etwas so Wunderbares. Im ersten Buch der Bibel und dann in Galater 3, Verse 8 bis 9, dort heißt es, die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Und das betrifft mich. Die Nationen, nicht nur die Juden, sondern seit Christus gekommen ist, die gute Botschaft zu bringen, ist dieser Segen für alle bereit. Und was habe ich dann durch die Bibel erfahren? Dass ich mit Gott versöhnt werden kann. Aber vor allen Dingen habe ich erstmal erfahren, dass ich ein Problem habe. Dass ich ein Problem habe, wenn ich eines Tages vor Gott stehe. Denn durch die Bibel habe ich erfahren, oder ist mir, eigentlich wusste ich es ja schon selber, aber durch die Bibel habe ich erfahren, dass mein Leben voller Sünde war, am Ziel vorbei. Und dass von daher nur ein Urteil richtig war, schuldig. Schuldig. Das ist natürlich keine gute Botschaft, denn das ist eine sehr schlechte Botschaft. Aber wie kann es eine gute Botschaft geben ohne die schlechte? Und das ist ja gerade das Wunderbare, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Das haben wir im Mahl gehört, auch davon haben wir gesungen. Ja, durch die Bibel habe ich vom Rettungsplan erfahren, von der guten Botschaft. Und sie ist nicht nur die Anweisung und auch das Versprechen, was danach kommt. Jesus hat ja am Ende vom Markus-Evangelium gesagt, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Also Rettung, es geht um Rettung. Davon habe ich durch Gottes Wort erfahren. Empfang des Heiligen Geistes, Rettung in Jesus Christus. Und da ist ja noch mehr, da ist halt die Freiheit von der Schuld und auch die Freiheit von der Kraft der Sünde. Und ich habe jemanden, der für mich einsteht vor Gott. Jesus Christus, mein Beistand. Im ersten Johannesbrief lesen wir davon. Er ist der Beistand, wenn jemand sündigt. Und Jesus, was hat Jesus seinen Jüngern versprochen? Und ich denke, das ist auch für uns etwas, was wir erfahren dürfen. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Könnte man sagen, ja, was für eine Art von Überfluss denn? Und wenn unsere Blickrichtung dann nur aufs Materielle, nur aufs Körperliche gerichtet ist, dann ist unsere Blickrichtung an der Stelle falsch. Nicht, dass Gott uns nicht auch dort reichlich beschenken kann oder das zum Teil ja auch tut. Aber es geht doch um den Überfluss, Vergebung zu haben, Versöhnung, Frieden im Herzen, Frieden mit mir, mit meinen Mitmenschen und vor allen Dingen mit meinem Schöpfer. Und das ist Überfluss. Freiheit vom Elend der Sünde, Freiheit von der Bestrafung und stattdessen die Liebe Gottes, die so groß ist, dass wir sie nicht begreifen können. Wenn wir dazu die Seligpreisung lesen im Matthäusevangelium in der Bergpredigt, Kapitel 5, die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel, und die Barmherzigen, ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren, die Friedensstifter, sie werden Söhne Gottes heißen. Dort sind so viele Verheißungen, Seligpreisungen. Das ist Überfluss. Wenn mein Herz eben auch darauf gerichtet ist. Aber was ist der zweite Punkt, warum ich die Bibel so liebe? Weil sie mir Wegweisung gibt für mein Leben. Wegweisung gegeben hat. Meine Frau und ich sind jetzt seit über 20 Jahren ja Christen und durften unsere Ehe aufbauen auf dem festen Fundament unseres Herrn. Und so war auch damals das, was wir in der Schrift gelesen haben, das, was natürlich Jesus gesagt hat von dem Haus, das auf dem Felsen gegründet ist, das wollte ich auch. Ich wollte ein Haus bauen, das feststeht, egal welche Stürme kommen im Leben. Und so sind auch die Vorbilder, von denen wir in der Bibel lesen, die waren für mich und sind für mich so ein tolles Vorbild. Wenn wir an Josef denken, den Sohn Jakobs, der verkauft wurde und der dann widerstand im Hause Potiphas, wo die Frau Potiphas ihn in Versuchung brachte und ihn verführen wollte. Wenn ich davon lese, wie er da widerstanden hat und wie er ja sagte, mein Herr hat mir nichts vorenthalten. Nichts. Außer natürlich als dich, weil du seine Frau bist. Und wo er dann sagt, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? In unserer heutigen Gesellschaft ist das von dem, was wir sehen in Filmen, was wir lesen, wenn dir das Spaß macht, dann mach es doch. Dann tu es doch. Und scheinbar, jetzt wie ist das für die jungen Menschen? Was du alles verpasst in jungen Jahren. Aber was das für ein, ja, wenn wir auf das schauen, was Gott für uns bereithält, dann ist es, nein, du verpasst nicht all den Spaß, sondern du verpasst all die Sünde. Und wenn wir dann erleben, wie das ist, wenn wir an Gottes Hand gehen und was, wie reich wir dann beschenkt werden. Und dann verstehen wir vielleicht viel mehr, wie sehr Gott uns liebt und wie sehr sein Ratschluss der richtige ist. Und wie wunderbar das ist, mit einer Frau verheiratet zu sein, über 20 Jahre, und sagen zu können, ja, es ist schöner geworden. Ich bin so dankbar. Und so viele Beispiele, die uns so ermutigen im Alten Testament, auch Daniel vor Nebukadnezar, wie mutig er sprach, oder seine Freunde, die dem, ja, im Angesicht des Todes trotzdem bereit waren, für ihren Glauben alles aufzugeben, und so weiter und so fort. So viele Vorbilder finde ich sehr ermutigend. Oder ich liebe die Bibel, weil sie mir eben auch weise Ratschläge bereithält. In den Sprüchen zum Beispiel, dort gibt es so viel Weisheit. Im Buch des Predigers, das hat Relevanz für mein Leben. Und das ist großartig. Und wenn ich von Jesus lese, dass er doch auf die Prioritäten im Leben hinweist, wenn er sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden, dann ist das für mich ein super Ratschlag, und ich kann nur sagen, ja, wenn wir das richtig, wenn ich das richtig sortiere, in der Tat, dann geht es in die richtige Richtung. Und wie wahr ist es denn, wenn er sagt, denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Und von den Aposteln können wir lesen, und so vieles. Die Bibel als Ratgeber. In der Rückschau jetzt alleine 20 Jahre, wie Gott mich bewahrt hat vor schlechten Entscheidungen und wie er gute Entscheidungen gesegnet hat, eben gerade mit der Ehe, mit diesen wichtigen Entscheidungen des Lebens. Aber auch jetzt noch gibt es Vorbilder in der Bibel, die mich ganz besonders anspornen. Denn wenn man jung ist und vor über 20 Jahren, da waren wir gerade dabei zu heiraten, da hatten wir viele diese entscheidenden Fragen des Lebens, die hatten wir noch gar nicht beantwortet. Und die erste entscheidende Frage in unserem Leben ist ja, wem willst du dienen? Wem willst du dienen? Willst du Gott dienen oder dem Mammon oder wem auch immer? Wem willst du dienen? Das ist die erste ganz entscheidende Frage, die dein Leben entscheidend beeinflusst. Und die zweite ist, mit wem willst du dienen? Und ich durfte eine ganz wunderbare Frau heiraten, mit der ich jetzt über 20 Jahre zusammen dienen darf. Und dann natürlich die dritte Frage, wie? Also mit welcher Arbeit? Und ich habe einen guten Arbeitsplatz gefunden, wo ich auch Gott Ehre geben kann. Also diese Fragen, die jetzt gerade junge Menschen noch auch beschäftigen, da sind Vorbilder ja ganz wichtig. Und jetzt in meinem Alter ist das jetzt dann, spielt das eigentlich keine Rolle mehr. Die Fragen sind doch beantwortet. Jetzt kann ich doch der Rente so langsam entgegenschaukeln. Oder vielleicht haben wir sie schon erreicht, die Rente, und jetzt wird es ganz gemütlich. Und wenn ich dann in die Bibel schaue und darüber nachdenke, ja, wie viele Jahre gibt mir Gott noch? Wie viele Jahre möchte Gott mich noch gebrauchen? Sind es 5 oder 10 oder 20? Ist es dann nicht inspirierend, in der Bibel zu lesen von Mose, der noch mit 80 Jahren eine neue Berufung erhielt und zum Pharao marschieren musste? Josua, der die Nachfolge Mose antrat, er war dazwischen 70 und 80 und er durfte 110 werden. Oder Kaleb, der mit 85 Jahren noch sprach, und nun gib mir dieses Gebirge. Und er wollte die Enakita dort vertreiben. 85. Gut, es ging ihm auch noch körperlich ganz gut. Oder Hannah, die mit 84 Jahren Gott diente mit Gebet und Fasten. Das erinnerte mich dann an Psalm 90, wo in Vers 10 steht, die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Ja, ich denke, das ist heute eher so, oder? 70, 80 Jahre und so mit der Kraft geht es dann, manche sind noch mehr gesegnet als andere, aber wie viele Jahre habe ich noch? Und wenn jetzt ich vielleicht noch 10, 20 Jahre habe und ich schaue diese Beispiele an, dann möchte ich darüber nachdenken, Gott, gebrauche mich. Zeige mir, wozu du mich jetzt noch gebrauchen willst. Und so erhalte ich auch immer noch weise Ratschläge im Buch der Sprüche, im Buch des Predigers, der uns immer wieder daran erinnert, an unsere Vergänglichkeit. Und an Jesus mit den Prioritäten im Leben, auf die er uns immer wieder hinweist. Wo er dann auch mit Martha und Maria spricht und Martha sich beschwert und Jesus doch Martha dann sagt, Maria hat das gute Teil erwählt, das werde ich nicht von ihr wegnehmen. Und so möchte ich mich selber auch fragen, mache ich das Richtige? Geht es nur um irgendwie, dass etwas hübsch ist oder hat das auch Tiefe, hat das auch Inhalt, hat das auch Bedeutung, was ich tue? Und vor allen Dingen kann ich eben mit der Bibel als Ratgeber auch in die Zukunft gehen und mit Zuversicht schauen, denn wir wissen ja auch, ja, Paulus schreibt das, deshalb ermatten wir nicht, sondern unser äußerer Mensch, 2. Korinther 4, 16 bis 18, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, und fragen wir doch die älteren Geschwister, ob das so ist, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Aber warum das? Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare, aber ewig. Also schauen wir auf den Geist, auf das, was vor Gott wichtig ist. Und so weiß ich dann, wenn mein Leben sich dem Ende nahen wird, dann weiß ich um die Hoffnung, die ich durch die Auferstehung meines Herrn habe. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, um mit den Worten des Hebräerbriefschreibers zu sprechen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Tja. Kommen wir zum Fazit. Ja, ich liebe die Bibel, weil sie mir den Weg zu Gott gezeigt hat und zu seinem Sohn, Jesus Christus. Und sie hat mir den Weg zur Rettung von meinen Sünden gezeigt. Und wie viel, da muss jeder selbst überlegen, wie großartig das ist. Mit all den falschen Gedanken, mit all den falschen Entscheidungen, mit all dem, wo ich am Ziel vorbei war, vorbeigegangen bin. Vergebung, Versöhnung mit Gott. Und ich liebe die Bibel, weil sie mir Richtschnur ist und Leitung, Erfüllung zeigt und ewiges Leben. Liebst du die Bibel auch? Wenn du noch kein Christ bist, dann lass dich ermutigen, Fragen zu stellen, nach Antworten zu suchen. Und wenn du Fragen hast, dann wende dich an jemanden und dann können wir uns auch an anderer Stelle treffen Man soll prüfen, worauf man sich einlässt, weil das Christentum ist eben auch, Christ zu werden bedeutet eine große Verantwortung. Das ist nicht nur ein, ach, ist alles hübsch. Gott erwartet auch viel und darf auch viel erwarten, denn er gibt auch über alle Maßen. Also, bist du noch auf der Suche? Hast du noch Fragen? Dann suche nach Antworten, und die Bibel hält Antworten bereit. Allerdings Antworten, die eben schonungslos aufdecken, wie ich vor Gott stehe, nämlich schuldig. Und das ist etwas, was wir nie vergessen dürfen, wenn wir mit anderen über die frohe Botschaft sprechen. Wenn jemand nicht versteht, dass er vor Gott schuldig ist, dann gibt es gar keine frohe Botschaft. Ja, und wie geht es mir als Nachfolger Jesu? Wann habe ich das letzte Mal erfahren, wie lebendig und wie wirksam Gottes Wort ist? Also, darüber wollen wir dann auch in der Predigt-Nachbesprechung uns austauschen. Ist es nicht so, dass unsere Liebe mal heiß und mal kälter wird? Und wann haben wir das letzte Mal erfahren, wie wunderbar Gottes Wort ist? Geben wir ihm die Ehre? Wollen wir uns an ihn wenden? Und wir danken ihm, der das alles möglich gemacht hat. Unser wunderbarer Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Ihm sei Lobpreis und Ehre. Amen.